Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Eindringlich hat US-Außenminister Mike Pompeo Amerikas Verbündete davor gewarnt, die Netzwerktechnologie des chinesischen Konzerns Huawei zu verwenden.
Dieses Szenario bereitet Ex-BND-Chef Gerhard Schindler Sorge. Im Interview verweist er auf den technologischen Vorsprung von Huawei, der es schwer mache, überhaupt zu beurteilen, was in die Netze eingebaut würde.
Bundesinnenminister Horst Seehofer plant, das Telekommunikationsgesetz zu ändern.
Wenn man sich die Snowden-Papiere durchliest, na, dann stellt sich heraus, dass dort einfach auch Befürchtungen formuliert werden, dass man eben nicht an die Huawei-Produkte rankommt.
Wir müssen auch überlegen, wie wir deutsche Hersteller wieder stärken. Ich glaube nicht, dass Deutschland auf Dauer auf dem Markt sein muss.
Das war zusammengefasst in einer Minute eine Diskussion, die uns jetzt schon seit Wochen begleitet und spätestens morgen wieder die Schlagzeilen beherrschen wird. Denn morgen eröffnet in Barcelona der Mobile World Congress, die weltweit führende Messe für Produkte rund um das mobile Internet und die Mobilfunknetze. Ein riesengroßes Stell-dich-ein der Branche. In Barcelona dreht sich also 4 Tage lang alles um den bevorstehenden Aufbau der 5G-Mobilfunknetze. Und allein schon deshalb wird die Frage, wie es um die Sicherheit und die Verletzbarkeit der lebenswichtigen Kommunikationsnetze gestellt ist, rauf und runter diskutiert werden. Wir wollen uns heute in Wissenschaft im Brennpunkt eben dieser Frage aus technischer und wissenschaftlicher Sicht nähern. Am Mikrofon begrüßt Sie Manfred Kläuber und ich habe mir Verstärkung eingeladen, nämlich Professor Dr. Konrad Rieck. Er ist Informatiker an der TU Braunschweig und leitet dort das Institut für Systemsicherheit. Hallo.
Hallo.
Und Dr. Arndt Weber. Er ist Technikfolgenforscher und zusammen mit anderen Wissenschaftlern hat er am Karlsruher Institut für Technologie die Quattro-S-Initiative gegründet, die sich mit dem Zusammenhang von IT-Sicherheit und den Bedingungen der Hardwareproduktion auseinandersetzt. Hallo, Herr Dr. Weber.
Guten Tag.
Herr Dr. Weber, die Intensität und die Schärfe, mit der die Diskussion, die wir da eben kollagiert haben, geführt wird, verwundert Sie das eigentlich?
Nein, eigentlich nicht. Wahrscheinlich auch viele Akteure in den USA nicht, weil die ja noch allzu gut wissen nach den Snowden-Veröffentlichungen, was die NSA an Abhörmaßnahmen gegenüber Huawei durchgeführt hatte vor Jahren. Und von daher muss sich natürlich jeder fragen, auch wenn der Ruf des Unternehmens allem Anschein nach gut ist, muss man sich fragen, ob die Firma oder vielleicht andere Akteure wie das chinesische Militär noch irgendwelche Abwehrschnittstellen oder gar Killswitches zum Abschalten eingebaut hat.
Aber Sie selber konzentrieren die Diskussion auch auf chinesische Unternehmen. Von den Snowden-Papieren wissen wir natürlich auch, dass amerikanische Unternehmen beteiligt sind.
Das Neue an der Causa Huawei ist, dass Huawei die besseren und schnelleren und preisgünstigeren Produkte für 5G entwickelt hat nach dem momentanen Stand. Und das macht natürlich dann auch in Europa Sorge, wo man vorher der Sicherheit der Produkte von Nokia, Ericsson, Alcatel und so vertraut hat, merkt man jetzt, oh hoppla, viele Betreiber wollen Huawei-Produkte einbauen, wir haben da ein Problem.
Die ganze Diskussion klammert sich ja sowieso an diesem Aufbau der 5G-Netze, der jetzt bevorsteht in den nächsten Jahren. Herr Professor Rieck, aus Ihrer Sicht ist das begründet, dass man jetzt an diesen 5G-Netzen sozusagen Prüfsteine dran knüpft?
Also ich wundere mich schon ein bisschen darüber. Also wenn ich an die ganzen IT-Infrastrukturen in Deutschland denke, die existierenden Mobilfunknetze und auch die Internetanbindung, dann spielen da ja viele Hersteller eine Rolle. Und eigentlich müssen wir in all den Fällen vertrauen, dass diese Hersteller uns keine Schadfunktionen und keine Hintertüren einbauen. Und das 5G-Netz mag jetzt vielleicht komplexer sein und jetzt spielt hier vielleicht ein chinesischer Anbieter eine wichtige Rolle. Aber das Grundproblem, dass wir unheimlich viel Software und Hardware haben, von der wir nicht wissen, was sie eigentlich tut, wenn es um die Sicherheit geht, das war schon vorher so. Und deswegen bin ich ein bisschen überrascht, dass das jetzt so vehement sich gegen ein Unternehmen richtet. Persönlich finde ich, man könnte durchaus auch bei anderen Herstellern fragen, ob das da alles so in Ordnung ist Und die Snowden-Dokumente belegen in erster Linie, dass die Vereinigten Staaten ja massiv alle anderen Länder abhören.
Und solche gezielten Angriffe auf die IT im Infrastruktur- oder im sicherheitskritischen Bereich, die sind ja keineswegs eine neuere Erscheinung. Schon in den 80er Jahren gab es Cyberangriffe mit verheerenden Folgen.
Der digitale Erstschlag fand 1982 statt. An der Tscheljabinsk-Pipeline in Russland explodierte eine Verdichterstation. Die Sprengkraft soll knapp 4 Kilotonnen TNT gehabt haben. Unzulässige Steuerbefehle hatten dafür gesorgt, dass Ventile geschlossen wurden. Dadurch erhöhte sich der Druck in der Pipeline. Die Stahlrohre hielten dem Druck nicht mehr stand und zerbarsten. Für den Informatiker und IT-Sicherheitsexperten Professor Hartmut Pohl war die digitale Bombe ein Novum.
Für 1982, ganz erstaunlich. Da gehen Überlegungen, da geht Technik voraus. Ich würde sagen, mindestens 5 Jahre, bis jemand verstanden hat, wie diese Kompressorstation zur Explosion gebracht wurde.
Tscheljabinsk war der Ausgangspunkt für einen weltweiten digitalen Rüstungswettlauf. Der ersten KGB-Hauptverwaltung wurde eine Schule für digitale Spionage angegliedert. Die dort ausgebildeten Netzspione beschafften Nutzer-IDs und Passwörter, Quellcodes von Software und digitale Schlüssel, um chiffrierte Nachrichten des amerikanischen Militärs im Klartext lesen zu können. Sie spielten auch beim spektakulären KGB-Hack um Karl Koch und Markus Hess eine wesentliche Rolle. 1986 bis 1990 fanden etliche Einbrüche in westliche Computersysteme statt. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass die digitale Spionagetätigkeit von der KGB-Residentur in Ost-Berlin aus koordiniert wurde. Hartmut Pohl.
Wenn da ein IT-technisch versierter Mitarbeiter des KGB in der Botschaft in Berlin stationiert war, dann müssen die seit Jahren wissen, in dem Bereich Netze sind Informationen zu holen. Das heißt, wir können davon ausgehen, da war nicht nur ein Mitarbeiter in Ost-Berlin stationiert, da wird einer zusätzlich installiert worden sein in Wien, da muss einer in Paris sitzen, da muss einer in London sitzen. Da muss einer in Washington sitzen.
Das Ende des Kalten Krieges in den 1990er Jahren bedeutete allerdings keineswegs das Ende der digitalen Spionage und Manipulation. Im Gegenteil, das Geschäft weitete sich aus. Die Nachrichtendienste Chinas, Nordkoreas und Israels manipulierten Virenscanner, missbrauchten Smartphones als Wanze, übernahmen Router, hackten Software für die Motorsteuerung und legten Notstromaggregate lahm. Und mit den Möglichkeiten stieg auch der Aufwand. Allein für Stuxnet, einen Computerwurm, der bis 2010 iranische Atomanlagen sabotierte, soll die amerikanische Regierung 50 Millionen Dollar investiert haben. Alle diese Angriffsprogramme und Spionagetools hatten eins gemeinsam: sie nutzten Sicherheitslücken aus. Und solche Sicherheitslücken gibt es nicht nur haufenweise in der Software, also den Computerprogrammen, sondern auch in der Hardware. Matthias Deeg, Hardware-Experte bei der Tübinger Sicherheitsberatung SÜS GmbH, beschreibt das grundlegende Problem so.
Wer die Hardware kontrolliert, das heißt die unterste Abstraktionsschicht, wenn man so will, von Systemen, der kontrolliert natürlich alle darüberliegenden Schichten bildlich betrachtet. Und deswegen sind natürlich auch Angriffe direkt gegen Hardware besonders spannend.
Hört sich sehr bedrohlich an, Herr Rieck. Sind wir wirklich so schutzlos dem Treiben ja von Nachrichtendiensten, von feindlichen Mächten im Internet mit unserer Infrastruktur ausgeliefert?
Ja, das klingt tatsächlich ein bisschen bedrohlich, wie Sie das darstellen. Man muss aber ehrlicherweise sagen, IT-Sicherheit hat lange Zeit in der Informatik keine wichtige Rolle gespielt. Und vielleicht seit 10 Jahren oder so fängt die Forschung und auch die Industrie an, sich darüber mehr und mehr Gedanken zu machen. Und wir haben leider viele Protokolle, viele Systeme, die nicht mit Sicherheit ausgelegt wurden in ihrem Design. Und wir haben leider auch sehr komplexe Systeme, in die immer wieder Schwachstellen hineinkommen. Und so gesehen würde ich sagen, es ist schon so, dass jedes IT-System, ob jetzt in der kritischen Infrastruktur oder zu Hause, hat potenziell Sicherheitsschwachstellen und die können ausgenutzt werden. Das heißt, die Situation ist tatsächlich bedrohlich. Und wenn wir von einem sehr starken Angreifer ausgehen, also einem Geheimdienst, dann sind wir, zumindest wir normalsterblichen Menschen, relativ schutzlos. Und da kann vielleicht dann nur noch eine spezielle Sicherheitsumgebung, die vielleicht beim Geheimdienst eines anderen Landes existieren, helfen.
Sie haben den Vergleich mit dem normalen Menschen gezogen. Es handelt sich ja bei Infrastruktursystemen um Geräte, Anlagen, die professionell gemanagt werden, aber auch unter besonderen Bedingungen hergestellt wird. Da könnte man doch eigentlich davon ausgehen, dass die Sicherheit schon immer eine große Rolle gespielt hat.
Sicherheit spielt natürlich schon in gewissem Maße eine Rolle, aber Software- und Hardwareentwicklung wird vom Markt getrieben, von dem, was da sein muss. Und je schneller Sie eine Software auf den Markt bringen, desto eher entstehen Sicherheitsprobleme. Denn in der Softwareentwicklung und auch in der Hardwareentwicklung kosten Sicherheitsprüfungen einfach Geld.
Heißt das denn jetzt konkret, an der Sicherheit haben wir bislang gespart?
Was ich sehe im Internet und in der Infrastruktur ist an vielen Stellen so, dass dort an Sicherheit definitiv gespart wurde. Viele Annahmen der kritischen Infrastrukturen waren darauf ausgelegt, dass diese Systeme abgeschottet sind. Also wenn Sie an Energie- oder Wasserversorgung denken, dann sind die meisten Anlagen so konzipiert, dass sie keinen Kontakt mit dem Internet haben. Und das ändert sich jetzt immer weiter. In Zukunft werden wahrscheinlich alle kritischen Infrastrukturen mit dem Internet verbunden sein. Und aus der Sicht ist ein unheimlicher Bedarf an IT-Sicherheitstechnik.
Herr Weber, das heißt ja dann gleichzeitig, je mehr man Infrastrukturen mit dem Internet tatsächlich verbindet, desto mehr muss in Sicherheit investiert werden.
Ja. Also mich und meine Co-Autoren, uns treibt um, dass es sozusagen die, ich sag mal, normalen kleinen Fehler gibt, die irgendjemand ausnutzen könnte. Ein Krimineller, ein Geheimdienst, in Ausland, wer auch immer. Und es gibt leider auch die großen, schwierigen, teuren Angriffe, wie sie Stuxnet charakterisiert haben. Und deswegen suchen wir nach einer soliden Basis. Ein doch recht wohlhabendes Industrieland sollte wahrscheinlich mit Partnern suchen, wie könnten wir denn da rauskommen und zunehmend Komponenten verwenden, auf die man sich verlassen kann. Und jetzt gibt es ein paar Ansätze, die man verwenden könnte. Der eine Ansatz klingt auch erstmal idealistisch, man macht alles offen. Das hätte dann den Vorteil, dass niemand mehr was drin verstecken kann, wenn die Spezifikationen von Software und Hardware etc. offen sind. Das wäre schon ein wichtiger Schritt, aber damit sind die Systeme noch lange nicht fehlerfrei oder unhackbar. Und dann kann auch einer was drin versteckt haben, ohne dass irgendein Enthusiast oder Informatiker das Problem findet. Der andere Ansatz, der uns umtreibt, ist, man könnte eigentlich formal bewiesene Komponenten bauen. Die gelten als teuer, es ist mühsam, solche Beweise zu machen, das gibt es relativ selten. Wir wollen das gern weiter untersuchen, weil das den Vorteil hätte, wenn man Systeme hat, die nicht vielleicht noch Lücken haben, die man bei einem Test übersehen hat, sondern die tatsächlich korrekt funktionieren, dann hätte man eigentlich eine schöne, dauerhafte, sichere Basis. Das Spannende ist daran, dass das US-Militär nach unseren Eindrücken ähnlich denkt und sich genau für solche Komponenten interessiert.
Auf jeden Fall ist klar, dass die Betreiber von kritischen Infrastrukturen in Zukunft wahrscheinlich mehr Geld für die Sicherheit in die Hand nehmen müssen. Ob sie bereit sind, diesen Preis zu zahlen, das wird sich dann zeigen müssen. Schließlich handelt es sich ja meist um private Unternehmen, die zuallererst mal dem Profit verpflichtet sind. Und da kommt es dann auch ziemlich stark darauf an, wie sehr Regierungen Druck auf Kommunikationsnetzbetreiber oder andere Infrastrukturanbieter ausüben werden.
The topic which has grabbed the most headlines so far this year.
Das Thema, das die Headlines 2019 bestimmt, ist eine größere Herausforderung. Wie schützen wir am besten unsere digitale, kritische Infrastruktur? Das Thema geht weit über die simple Frage hinaus, ob wir Huawei erlauben, unsere 5G-Netze zu bauen.
Sagt Sir Julian King, EU-Kommissar für die Sicherheitsunion. Er fordert, dass die Sicherheitsbehörden der EU-Mitgliedstaaten in Sachen digitaler Sicherheit besser zusammenarbeiten sollen. Vor allen Dingen die Inlandsnachrichtendienste würden sich hier noch zu sehr voneinander abschotten. Der Wunsch nach einer stärkeren Zusammenarbeit der Nachrichtendienste europäischer Staaten ist vor allen Dingen vor dem Hintergrund entstanden, dass die amerikanische Regierung ganz klar damit gedroht hat, Wenn an den 5G-Netzen in Europa der chinesische Ausrüster Huawei beteiligt wird, werden diese Staaten von den bisherigen Informationsflüssen amerikanischer Nachrichtendienste abgeschnitten. Dem müssen die Europäer neue Sicherheitslösungen entgegensetzen, meint King.
Die Lösungen müssen meiner Meinung nach die europäische Perspektive berücksichtigen, die darauf gründet, dass die Märkte offen bleiben müssen und der Handel fair. Sicherheitsbedenken sind keine Entschuldigung für Protektionismus.
Die Sicherheitsbedenken der amerikanischen Regierung gegen eine Beteiligung von Huawei am Aufbau des 5G-Netzes haben nach Einschätzung einiger europäischer Sicherheitspolitiker eben auch eine wirtschaftspolitische Komponente. Das Weiße Haus will amerikanische Ausrüster hier stärker beteiligt sehen. Auf die Sicherheitsbedenken unter anderem der amerikanischen Regierung will die EU-Kommission mit dem Aufbau einer europäischen Cybersicherheitsagentur und Vorgaben für die nationalen Strategien in Sachen digitaler Sicherheit reagieren. Außerdem sollen nicht nur Endgeräte besser zertifiziert werden, wie das in der Erweiterung des deutschen IT-Sicherheitsgesetzes vorgesehen ist. Auch der Zertifizierungsprozess für die informationstechnischen Komponenten der sogenannten kritischen Infrastruktur, unter anderem der Mobilkommunikation, soll neu aufgesetzt werden. Das Ziel dabei, kritische Infrastrukturen hochredundant auszustatten. Fällt also ein Vermittlungsrechner eines Herstellers im 5G-Netz aus, muss eine Vermittlungseinheit eines anderen Herstellers mit anderen Betriebssystemen und Komponenten das Funktionieren des Netzes sicherstellen.
Wir müssen darüber nachdenken, wie wir unsere digitale Widerstandskraft insgesamt stärken können. Diese digitale Widerstandskraft ist entscheidend, um unsere Regierungsdaten schützen zu können, die Ergebnisse industrieller Forschung, geistiges Eigentum, Businesspläne, Wahlen und demokratische Institutionen. Genauso wie wir unsere persönlichen Daten schützen müssen.
Wenn ich die Forderungen da höre, dass wir mehr Resilienz haben müssen, Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe und mehr Redundanz, Herr Rieck, dann frage ich mich, das ist doch eigentlich ein altes Konzept. Zum Beispiel bei Stellwerken, digitalen Stellwerken im Bahnnetzbetrieb, da baut man Netze auf, die aus dreifach den gleichen Komponenten da sind, damit einfach Ausfallsicherheit da ist. Warum hat man das bei Kommunikationsnetzen nicht auch so gemacht?
Also Sie haben vollkommen recht, Redundanz ist ein Standardmittel, um Verfügbarkeit herzustellen. Und die Frage ist hier, wenn es nur ein oder zwei Anbieter gibt, die eine gewisse Technologie haben, ob man dann so eine Redundanz herstellen kann. Denn das Stellwerk, das verwendet wahrscheinlich dreimal die gleiche Komponente. Sie müssten hier aber dreimal eine Komponente mit der gleichen Funktionalität einsetzen, die von drei verschiedenen Herstellern stammt. Der Aufwand, um sowas hintereinander zu betreiben, ist immens. Und mir ist jetzt nicht ganz klar, ob der Nutzen dann da tatsächlich so rauskommt. Aber im Prinzip ist Redundanz eine Lösung. Ich möchte aber sagen, was Herr Weber vorhin angeführt hat, ich nehme die beweisbaren Dinge mal raus, weil die sind tatsächlich auch aus wissenschaftlicher Sicht spannend, aber auch schwierig. Aber Transparenz und Offenheit sind immer Möglichkeiten, Sicherheit zu verbessern. Und ich glaube, dass wir vielleicht die Hersteller, die bei uns Systeme einsetzen, vielleicht ein bisschen nötigen müssen, offener zu werden und auch etwas darüber zu sagen, wie ihre Systeme funktionieren, bis dahin, dass sie sogar das, was sie da uns geben, im Quellcode offenlegen müssen. Ob das jetzt die ganze Welt sieht oder nur eine Prüfstelle, das weiß ich nicht. Aber Transparenz ist meistens ein richtiger Schritt, wenn es um Sicherheit geht.
Aber Transparenz, Herr Weber, hat natürlich nur dann Sinn, wenn diese Transparenz auch genutzt wird, um zu kontrollieren, oder?
Ja, das ist super schwierig und spannend. Die Idee ist, wie könnte man denn einen preiswerten, sicheren Satz der verschiedensten Komponenten, die man braucht, hinbekommen? Das könnte dann die Kosten reduzieren. Aber das funktioniert auch nur, wenn wir irgendwelche Institutionen, Organisationen haben, die dann auch sicherstellen, dass das Ganze einwandfrei gecheckt wird. Und das könnten entweder Enthusiasten machen, à la Hacker und sonstige Sicherheitsfreunde. Das könnten die Unternehmen machen, die zum Schluss die Dinge verkaufen und warten. Und das könnten wahrscheinlich Staaten fördern, die dann sagen, okay, es gibt jetzt auf der Welt ein paar bewiesene Systeme oder ein paar sehr gut getestete, wir spendieren der Welt noch ein paar.
Dieses Konzept ist ja bekannt aus der Open-Source-Software. Da wird es ja auch hochgehalten, sozusagen als Beweis dafür, dass diese Software besonders sicher ist. Aber auch da, Herr Rieck, hat man ja festgestellt, dass ganz wichtige Funktionalitäten gar nicht überprüft wurden. Die Transparenz muss doch dann wirklich ausgestattet werden mit einer sehr, sehr starken Kontrolle. Und vor allen Dingen müssen dann zum Beispiel Behörden doch hingehen und tatsächlich kontrollieren, ob die Geräte wirklich sauber konstruiert sind.
Die Suche nach Fehlern ist wahnsinnig schwierig und auch mit Tausenden und Millionen von Augen nicht unbedingt zu lösen. Aber ich glaube, dass der Begriff der Widerstandskraft oder Fähigkeit ist hier ganz interessant. Sicherheit ist nicht sowas wie 0 oder 1, ich bin sicher oder ich bin unsicher, sondern wir müssen es dem Angreifer maximal schwer machen. Und selbst wenn wir vielleicht von den vorhandenen Millionen Schwachstellen nur 99,9% eliminieren, das ist jetzt auch schon ein bisschen Fantasie, aber wenn es so wäre, dass wir viele Schwachstellen finden durch so etwas, dann wäre das schon ein großer Schritt in Richtung Sicherheit. Und natürlich muss der Staat vielleicht ein bisschen ein Auge darauf haben. Und ich glaube, dein Auge reicht nicht. Es muss vielleicht auch ein bisschen was aus dem Portemonnaie kommen, mit dem man also gezielt darauf hinarbeitet, dass Leute das prüfen.
Wahrscheinlich wäre diese Aufgabe für ein einzelnes Land zu groß, aber für eine Gemeinschaft wie der EU zum Beispiel, da müsste es doch eigentlich funktionieren, dass man sich dann zum Beispiel auch eine eigene Industrie mit umfassenden Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen in diesem Bereich aufbauen könnte.
Spätestens seit den Enthüllungen von Edward Snowden und den Details zum abgehörten Kanzlerinnen-Handy wird die Forderung immer konkreter. Wir benötigen eine leistungsstarke und gut regulierte europäische Halbleiterfertigung. Sigmar Moosdorf, Politikberater in Berlin und früherer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, sieht das so.
Ich glaube, es wird nicht ganz einfach, unter Kostengesichtspunkten in Deutschland eine leistungsfähige Hardwareindustrie zu schaffen. Aber wir sollten es versuchen. Vielleicht sollten wir es auch im europäischen Verbund tun, weil in Europa gibt es natürlich Regionen, wo solche Hardwareindustrie sehr gut eine Aufwertung der Volkswirtschaft bedeuten würde, wo man aber gleichzeitig dann auch die europäischen Regeln, den europäischen Regelrahmen nehmen könnte.
Aktuell wird in Brüssel und Berlin diskutiert, ob eine solche europäische Hardwareproduktion vorzugsweise in Niedriglohnländern der EU aufgebaut werden könnte. Doch selbst wenn die Hardware in westeuropäischen Computernetzen nicht mehr aus China, sondern aus Rumänien oder Bulgarien käme, müsste sie umfassend auf Sicherheitslücken überprüft werden. Das gilt nicht nur für die Baupläne von Prozessoren oder Geräten, sondern auch für deren einzelne Herstellungsschritte. Und auch die Spezialsoftware für den Betrieb von Prozessoren oder anderer Hardware, die sogenannte Firmware, muss sehr gründlich überprüft werden, meint Computerwissenschaftler Professor Hartmut Pohl.
Man muss die Hardware sehr genau kennen. Man muss wissen, welche Komponenten in dem Gerät verbaut sind und welche Funktionen sie haben. Da geht es nicht darum, dass man eine Dokumentation braucht nur, sondern man muss auch anschauen, welche Funktionen der Hardware sind nicht dokumentiert. Man muss tatsächlich undokumentierte, also verdeckte Funktionen systematisch, methodisch zu identifizieren. Das ist ausgesprochen schwierig.
Diesem Problem wollte die amerikanische Regierung schon 2003 mit einem Plan für die Produktion von Open-Source-Hardware begegnen. Bei quelloffener Hardware werden alle Konstruktionspläne und alle Programme veröffentlicht, damit sie überprüft werden können. Der Plan verschwand damals in der Schublade, denn es fehlten die Methoden, mit denen man sichere Hardware systematisch testen und zertifizieren kann. Heute aber gibt es sie und unabhängige Institutionen können die sicherheitskritischen Komponenten konsequent überprüfen. Doch eine eigene Hardwareproduktion in Europa und eine aufwendige Sicherheitsstrategie mit ausführlichen Tests und Zertifizierung kosten viel Geld. Das haben die Netzanbieter bislang gerne eingespart. Mit ein Grund, warum die europäische Elektronikindustrie mittlerweile nur noch ein Schattendasein fristet.
Da müsste man also viel wieder aufbauen, aber Herr Weber, wäre das sozusagen ja das Ei des Kolumbus aus europäischer Sicht, wenn man eine quelloffene Hardware in europäischen Fabrikationen dann herstellen könnte, die zudem dann noch streng kontrolliert wird?
Also man müsste planen und überlegen, ob man nicht das ein oder andere Konzept aus den USA übernimmt. Man könnte eigentlich aus europäischer Sicht, um wieder an Huawei zu denken, überlegen, ob man etwa gemeinsam mit den USA ein offenes 5G-System bauen könnte. Was sind die Hindernisse? Oder, um die Anregung von Henrik aufzugreifen, vielleicht eines im ersten Schritt, das von Regierung und Evaluierungsstellen eingesehen werden kann. Das andere, was man sozusagen ganz offensichtlich von den USA übernehmen könnte, sind die neuen Pläne für ein Wiedererstarken der lokalen Elektronikindustrie, wo man offenbar oft an Dual Use denkt, also eben an Anwendung fürs Militär und die Anwendung derselben guten, sag ich mal, verifizierten Komponenten im zivilen Bereich. Und das macht das US-Verteidigungsministerium zurzeit. Und sowas Ähnliches könnte man auch in Europa machen. Und dann könnte man allmählich wieder wettbewerbsfähige Strukturen schaffen. Man braucht mehr Schwung, mehr Offenheit, man braucht neue Ansätze. Wenn man den Ansatz von Huawei oder ZTE oder wem auch immer weiter freien Lauf lässt, werden die mit ihren niedrigen Löhnen und dem großen Innovationswellen uns vollends abhängen.
Herr Rieck, kann man denn diesen Anschluss schaffen und da tatsächlich etwas auf die Beine stellen, da aufzuholen? Denn auch das wird ja behauptet, dass sich die chinesischen Hersteller einen derartigen Vorsprung verschafft haben, den man eigentlich gar nicht mehr einholen kann.
Also ich kann das nur aus der Sicherheitssicht beurteilen. Also ich denke schon, dass zum Beispiel in den USA wesentlich mehr Geld für IT-Sicherheitsforschung und auch IT-Sicherheitsausbildung investiert wird. Und wenn ich jetzt an diese europäische Industrie denke, die vielleicht in unserer Fantasie gerade in der Zukunft selbst fantastische offene CPUs baut, dann glaube ich, dass man da schon noch ganz schön viel Geld bräuchte. Und zwar Geld, was man nicht gezielt irgendwo an eine Stelle tut und irgendjemand in die Hand drückt, sondern Geld, was man in eine breite Bildung investiert, damit wir Leute haben, die diese Systeme sicher konstruieren und auch Leute, die existierende Systeme verifizieren, auditieren, damit wir diese ganze Sicherheit tatsächlich am Ende haben. Von daher glaube ich, es gibt einen Rückstand, aber das Geld lässt sich nicht direkt einfach so an eine Stelle platzieren.
Selbst wenn jetzt ganz viel Geld da reingeschossen wird und wenn zum Beispiel die Ausbildung verbessert wird, dann ist das aber ein Ergebnis, was man vielleicht in 10 Jahren ablesen kann. Da sind die 5G-Netze bereits aufgebaut.
Ja, das ist richtig. Und ganz am Ende, das ist vielleicht das Traurigste, wir haben ja schon so viele IT-Systeme, die wir jeden Tag benutzen, bei denen wir auch nicht wissen, ob sie sicher sind. Also das fängt ja mit dem Rechner zu Hause an, das geht über unser Auto, unser Telefon, unser Kühlschrank. Und wir sind ein bisschen der Sicherheit hinterhergelaufen, weil wir nicht von Anfang an dran gedacht haben. Und es kann sein, dass wir einen Preis zahlen müssen, nämlich den einige Jahre zu warten, bis wir die Sicherheit erreichen, die wir uns eigentlich wünschen.
Das war Wissenschaft im Brennpunkt. Heute mit dem Thema global vernetzt Spionage, Sabotage und das grenzüberschreitende 5G-Geschäft. Unsere Gäste waren Professor Dr. Konrad Rieck, Informatiker an der TU Braunschweig und Leiter des Institutes für Systemsicherheit, und Dr. Arndt Weber, Technik Folgenforscher aus Freiburg. Die Beiträge hat Peter Welchring geschrieben, die Redaktion hatte Christiane Knoll und am Mikrofon war Manfred Kläuber.